aber auf jeden Fall bewusst geschaffen wurde, war diese Zerstörung der Identität. Und das finde ich so, also ich muss wirklich so sagen, ich finde das so pervers, dass das da wirklich bewusst geguckt wurde, okay, wir zerstören Stämme, wir zerstören Völker und wir zerstören Familien. Ja? Also um das so richtig systematisch bewusst zu machen und zu sagen, wir schauen jetzt, dass wir auf das Sklavenschiff, weil fünf aus dem Dorf und fünf aus dem Dorf nehmen, ja, dass die sich ja nicht untereinander verstehen und am besten auf diesem Schiff schon die Köpfe einschlagen.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Laila Bürg. Sie ist als Deutsche in Karlsruhe aufgewachsen mit Wurzeln in Ghana. Heute hilft sie Frauen mit Ausgrenzungserfahrungen klarzukommen. In dem von ihr entwickelten Programm Black Diamond Masterclass gibt sie Werkzeuge an die Hand, um sich gezielt gegen Rassismus zu wehren. Wir unterhalten uns über Ausgrenzungserfahrung, Schwarzsein in Deutschland, Intersektionalität, Empowerment und Gestaltung des Lebens und ständige Weiterentwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wie immer eine lehrreiche Zeit. Laila, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total auf das, was uns heute erwartet. Und das sind Themen, mit denen ich mich bisher nur im Kopf auseinandersetzen konnte. Und ich bin sehr gespannt, was du, der du das gelebt hast, um was heute geht. Es geht um Farbigkeit in Deutschland, es geht um Intersektionalität und es geht um einen latenten und offensichtlichen Rassismus in unserer Gesellschaft und was das für Auswirkungen auf den Menschen als Individuum hat, aber auch auf die Menschen in ihrer Gemeinschaft. Laila Bürg, total herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier im Podcast bist.
Danke für die Einladung und danke, dass ich da sein darf.
Du bist in Karlsruhe aufgewachsen. Und das ist ja eigentlich ein ganz, aus meiner Sicht, spießbürgerliches, kleines Dorf. Es ist eine Stadt, ja, aber es ist, ich glaube, das ist einfach, ne, spießbürgerlich ist vielleicht gar nicht so richtig falsch. Ihr habt dort ein Haufen Menschen, die eigentlich gar nie richtig Kontakt hatten mit People of Color, mit farbigen Menschen in ihrem Leben. So, und dann ist da die Laila Bürg, hat einen ganz klassischen deutschen Nachnamen und spricht ein akzentfreies Deutsch und steht da und sagt, jawohl, nein, natürlich, ich bin Deutsche. Wie ist denn das? Wie bist du da aufgewachsen? Wie bist du zu der Klarheit gekommen? Und wie ging es dir auf dem Weg?
Also zum einen, ja, ist es natürlich so, dass mich ganz oft Leute fragen, leider, wer bist du? Und dann sage ich auch in erster Instanz eben, ich bin halt Karlsruherin. Und ich glaube, man hört es auch so ein bisschen am Dialekt. Und ich wurde in Karlsruhe geboren, bin aufgewachsen, wurde dann adoptiert von meinen Eltern. Und meine Eltern tragen eine andere Hautfarbe als ich, sind weiß. Und ja, es war in meiner Familie klar, immer ein Thema. Ich bin sehr, sehr dunkel, das heißt, natürlich ist es immer aufgefallen, dass ich eine andere Hautfarbe trage und dass meine Wurzeln in anderen Ländern liegen, aber trotzdem war ich halt einfach Laila und bin da in der, wie man immer so schön sagt, weißen Mehrheitsgesellschaft am Ende des Tages aufgewachsen, einmal in meiner Familie, in meinem Umfeld, mein Freundesbekanntenkreis. Und das war halt innerhalb dieser Familie und innerhalb diesem sicheren Rahmen quasi nie ein Problem, meine Hautfarbe. Es war klar ein Thema, ist aufgefallen. Wir haben das auch immer irgendwie nach außen getragen und einfach erzählt, wie passen wir zusammen, weil natürlich auch immer Leute gefragt haben, die uns jetzt nicht kennen, die meine Eltern nicht kannten, wie passt ihr zusammen, wer ist sie, wer seid ihr? Und meine Eltern gehen damit oder sind damit immer ganz offen umgegangen und haben das so an mich weitergetragen. Und dann gibt es aber halt nicht nur dieses Leben innerhalb der Familie, sondern halt außerhalb der Familie und auch außerhalb dieses sicheren Rahmens. Und das war dann halt schon so, okay, es gibt ja echt Menschen, die haben einfach ein Problem mit meiner Hautfarbe und meine Hautfarbe hat irgendwie eine Konsequenz. Und das zu spüren und zu merken, Also die ersten Male, schon im Kleinkindalter, war für mich, waren für mich keine schönen Momente und herausfordernde Momente.
Was glaubst du, was ist das Problem, was Menschen haben können? Es ist einfach diese Xenophobie, die in uns Menschen angelegt ist, dass das Fremdartige bedrohlich wirkt? Einfach, ne? Ein großes Thema.
Ja, also ich denke, es ist viel einfach historisch bedingt und auch, wie du sagst, eben, es ist natürlich fremd, ungewohnt und anders. Und viele, oder oft ist es so, was anders ist, ist erstmal eben eher schlecht, ja, oder ist eben bedrohlich und das ist aber total schade, weil am Ende des Tages, finde ich, geht es darum, dass wir aufeinander zugehen und ich frage mich dann auch immer ganz oft so, ich bin so klein und zierlich, ich bin gerade mal so 1,60 und dass Menschen wirklich Angst haben müssen dann vor mir. Also manchmal fasziniert mich das schon fast so, und weil ich denke, krass, meine Hautfarbe hat dann doch so einen starken Impact irgendwie. Und auf der anderen Seite finde ich es aber total schade, weil ich mir denke, eben komm doch auf mich zu, frag mich doch, hey, wieso bist du Karlsruherin oder wieso sprichst du irgendwie Akzentdeutsch? Und dann würde ich das auch jeder Person ganz, ganz locker beantworten, die Frage. Aber wie gesagt, also ich denke, es ist einfach, weil es anders ist, es ist fremd, bedrohlich, aufgrund auch der Historie, und viele haben, glaube ich, auch Angst. Ne? Die hatten halt noch nie Berührungspunkte mit jemandem, der so aussieht wie ich, oder generell mit einem Menschen, deren Wurzeln in anderen Ländern irgendwie liegt, und dann ist es wahrscheinlich auch erstmal Unsicherheit. Und dann werden Menschen wahrscheinlich auch getriggert, irgendwie Emotionen werden freigesetzt, und dann reagiert da halt jeder Mensch anders. Und es gibt Menschen, die ziehen sich dann eher zurück oder trauen sich gar nicht, irgendwie mit mir zu reden. Und dann gibt es eben Menschen, die sind dann so übersteuert und dann drehen quasi die Sicherungen durch.
Verstehe. Es ist ja auch einfach, dann in Kategorien zu denken. Das ist ja auch sowas, was den Überforderten dann hilft. Ich habe das bei mir selber gemerkt, als ich irgendwann bei einer Olympiade zugehört habe, und da hat der Moderator gesagt, dass die Schwarzen ja so gute Läufer wären. Und dann, ich habe damals viel Taz gelesen, und die haben sich darüber echauffiert und gesagt, ja, aber weißt du, was mitschwingt? Das bedeutet, die Schwarzen können keine Geschäftsführer werden, weil die können ja schon gut laufen. Und da habe ich erst gemerkt, dass es so einen positiven Rassismus eben auch gibt, dass es so eine Zuschreibung gibt. Und dann schwingt aber ganz viel im Subtext mit, was überhaupt nicht reflektiert wird. Und nach vorne kann ich sagen, Mensch, ich habe ihm doch zugestanden, dass er ein guter Läufer ist. Warum regt er sich so auf? Darüber regt er sich auch nicht auf. Der regt sich darüber auf, dass ich nicht gesagt habe, das ist ein Mensch, der ganz viele verschiedene Fähigkeiten hat. Und was ich gerade zufällig sehe, ist, dass er läuft.
Ja, es ist auch oft so dieses, also zum einen diese Vorurteile, ne, die natürlich auch da sind, und dann eben dieses immer alle über einen Kamm scheren. Ne? Und jetzt zufälligerweise bin ich auch eine gute Läuferin gewesen, immer im Schulsport früher, aber es gibt bestimmt auch schwarze Menschen, die sind keine guten Läufer, ne, oder Läuferinnen, und das ist halt immer so ein bisschen die Sache. Also ich finde es auch schade, dass Menschen dann immer eben über einen Kamm geschert werden, ne? Oder ganze ethnische Menschengruppen irgendwie, und dann heißt es eben, ja, die sind ja so und so. Ja? Und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil du wirst dann nicht als Individuum gesehen. Ja? Und dann ist auch so diese Erwartungshaltung so hoch, weil dann Menschen denken, ja, du siehst so und so aus, deswegen kannst du das, jetzt zeig's doch mal. Ja? Und das ist aber viel. Ganz ehrlich, also ich fühle mich da so ein bisschen dann auch vorgeführt oft, oder ein bisschen so wie im Zirkus, so jetzt zeig mal deine Zirkusnummer, so, du kannst die doch, aber vielleicht kann ich es gar nicht, ne? Und Tanzen zum Beispiel ist was ich gar nicht mag, ne? Und wo natürlich auch viele sagen, ja, alle Schwarzen tanzen gut, vielleicht tanze ich auch gut, kann ja sein, aber ich bin jetzt nicht so die Tänzerin, ja, und
wir sehen ja in vielen Ländern, gerade also in England, wo das Commonwealth dahinter steckt, aber auch in den USA, wo halt also ja quasi im großen Stil Sklaven importiert wurden und dadurch dann einfach ganz, ganz viele People of Color in dem Land leben. Und die haben so ihre offenen Debatten gehabt in der Zwischenzeit und manches klappt jetzt mit dem Rassismus besser, manches klappt noch nicht so gut. In Deutschland gab es so eine Debatte nie. Wir haben ja auch über viele Jahrzehnte jetzt eigentlich ein Narrativ gehabt, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Das ging ja schon los mit den italienischen Gastarbeitern, dann ging es mit den türkischen Gastarbeitern weiter und immer waren dann die Konservativen ganz echauffiert, dass die nicht einfach, wenn die Arbeit getan ist, wieder zurückgehen in ihre Länder. So, und jetzt wird es nochmal überspitzt, ne? Du bist offensichtlich dunkler als ein Italiener und auf einmal kommst du von hier. Wie irritierend ist das? Aber welchen Einfluss hat denn da aus deiner Erfahrung dieses Narrativ, auch vielleicht die deutsche Geschichte, auf den Umgang in Deutschland mit farbigen Menschen?
Ja, ein Extrem, weil was viele nicht wissen, ist, dass das ganz viele, also es gab schon immer schwarze Menschen in Deutschland und in der NS-Zeit wurden, da lebten glaube ich so um die 2 bis 3.000 schwarze Menschen in Deutschland, die kamen eben, also es waren dann im Gegensatz zu den jüdischen Menschen eben nicht viele und die wurden aber oder kamen fast alle ins KZ. Ne? Also, und das ist dann halt auch so ein historisch bedingtes Ding, wenn natürlich dann fast alle von denen, die eh schon da sind oder wenige, die dann da sind, wenn die eben dann natürlich alle ins KZ kommen und dann leider vergast wurden, dann sind die natürlich weg und dann können wir natürlich auch keine Familien hier wieder gründen und dann gibt es ja natürlich ganz, ganz wenige schwarze Menschen und das ist eben auch so ein Punkt und wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, klar, England oder auch Frankreich hatten ja auch noch mal viel, viel mehr Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent und daher ist es dort auch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normaler, was ist schon normal, aber so normaler, ne, dass da eben eher mal eine schwarze Frau auch irgendwie in einem Laden an der Kasse steht, ja, oder alleine, also wir hier im Süden haben ja den Bezug zu Frankreich, wir sind ja nicht weit von der französischen Grenze entfernt. Und wenn ich mal irgendwie nach Straßburg oder so gehe zum Shoppen oder so, dann ist es für mich schon wie in so eine andere Welt eintauchen, weil ich viel mehr schwarze Menschen einfach sehe, die ganz normale wie Jobs machen. Ne? Also eben, das ist dann halt nicht Klofrau, nur wie bei uns jetzt oder so, sondern es ist halt, wenn ich irgendwo in den Laden gehe, dann steht da halt auch mal eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann an der Kasse. Und das ist auf jeden Fall ja historisch bedingt dann. Ja.
Ja, das hat natürlich für ganz viele Gründe. Ja, stimmt. Das ist gut zu hören jetzt gerade. Das ist der Grund, warum schwarze Menschen in Deutschland immer als migrantisch wahrgenommen werden, weil es die einfach nicht gibt seit Generationen hier, weil sie einmal zwischendrin ausgelöscht wurden.
Genau. Also zum einen eben ausgelöscht und auch so zum anderen so dieses, also nochmal auf die Debatten zurückzukommen. Das ist halt auch so ein Punkt, wenn Ethnie irgendwie einwandert und Deutschland ist einfach ein Einwanderungsland, Punkt. Ne? Und wenn eine Ethnie einwandert, dann ist es eben so, dass du stehst ja nicht sofort komplett standhaft im Leben da, ne? Sondern du musst erstmal hier zurückkommen, die Sprachen lernen, dann irgendwie gucken, wie kriegst du es hin mit der Wohnung, ja, dann eben hast du vielleicht Fremdenhass, der dir entgegenkommt. Das heißt, erstmal hier ein Fundament schaffen und im Gegenzug jetzt, wenn man jetzt schwarze Menschen nimmt in Deutschland, afrodeutsche Menschen und zum Beispiel die türkischen GastarbeiterInnen, die hatten ja dann über diese Generationen schon viel mehr Zeit, hier irgendwie ein Fundament aufzubauen. Ne? Und dann ist halt jetzt die junge türkische Generation als Beispiel, die sind eben schon laut geworden, ne? Und können jetzt schon was sagen, weil die sind irgendwie in zweiter, dritter Generation hier und die, keine Ahnung, eine 20-jährige Türkin hier, die kann eben was sagen, wenn ihr irgendwie Fremdenhass entgegenschlägt. Aber wenn du eben als schwarze Person erstmal hier ankommst, dann musst du erstmal so diese Basics machen. Und deswegen, glaube ich, gab es auch noch nicht so viele Debatten von schwarzen Menschen auch und auch noch nicht so viele schwarze Menschen im deutschen Fernsehen, weil die erstmal mit ganz anderen Dingen hier beschäftigt sind.
Und die anderen Dinge sind ja schwer genug. Also wir haben ja schon, sagen wir, systemisch eine Benachteiligung von Leuten, die kein komplexes Deutsch verstehen. Und das geht ganz weit. Also ich habe wirklich viel gelesen. Ich habe auch viel gesprochen in meinem Leben. Und dann habe ich so einen Elterngeldantrag runtergeladen. Und ich habe nicht verstanden, was ich machen muss. Dann habe ich mir den Antrag in einfacher Sprache runtergeladen. Und ich habe immer noch 3 Fehler gemacht. Und das Amt hat mich angeschrieben, dass ich das irgendwie klären muss. Das ist doch unglaublich. Und wie mag das jemand gehen, der also die Sprache überhaupt nicht als Muttersprache hat, sondern sich da reinkämpfen muss? Ich stelle mir vor, ich würde dieselbe Situation in Yoruba haben oder sowas. Und schon in Englisch wäre es schwierig, Behördenenglisch zu verstehen. Es ist aber so ausgelegt. Also das war ja jetzt noch ein Formular, was fast 1 Million Menschen jedes Jahr betrifft. Da ist wahrscheinlich nur die Steuererklärung häufig heruntergeladen. Und trotzdem ist es so wirklich schwer verständlich.
Ja, und was auch dazu kommt, ist, also wenn ich es auf schwarze Menschen beziehe, die aus verschiedenen afrikanischen Ländern kommen und hier ankommen, es ist ganz oft so, klar, durch die Kolonien haben wir dann in den verschiedenen Ländern auch die Amtssprachen Englisch und Französisch. Und viele können ja die Sprachen und dann sind hier vielleicht Anträge irgendwie auf Englisch noch, aber selbst so Anträge beim Amt auf Französisch, die fehlen. Ne? Und das sind Menschen, die können 5 Sprachen. Die können dann eben 4 afrikanische Sprachen und dann eben Französisch noch. Und die können 5 Sprachen, also die können mehr Sprachen als ich, ja. Und stehen dann aber da und sollen eben den Zettel ausfüllen, eben der komplett im Beamtendeutsch irgendwie geschrieben ist und sollen da irgendwie dann damit zurechtkommen. Ne? Und das sind Dinge, die in Deutschland mit berücksichtigt werden müssen. Ja? Das sind eben solche Hürden. Damit legst du so Menschen einfach Steine in den Weg. Und wie gesagt, und das sind hochqualifizierte Menschen, die irgendwie 5 Sprachen sprechen, aber die eine Sprache ist halt nicht dabei. Die ist halt bräuchte für den Zettel.
Ja, ich habe mal eine Zeit lang mich mit Swahili beschäftigt. Wir haben so eine Partnergemeinde am Kilimanjaro und dann waren wir also mal dort und haben dann im Nachgang einfach an der Volkshochschule einen Kurs gelauncht, wo wir dann uns eine Frau aus Bayreuth, Bayreuth ist eins der 3 großen Afrika-Zentren, der universitären Afrika-Zentren in Deutschland, und da haben wir dann also eine Lehrerin gefunden und die hat dann bei uns im Dorf über 5 oder 6 Jahre Swahili unterrichtet. Das war also großer Spaß. Ich habe dann 3 Semester mitgemacht und ich könnte jetzt noch einen Kaffee bestellen und das war's. Ne? Aber ich habe mich in meiner Facharbeit auseinandergesetzt mit einer Art Pidgin-Sprache, die dort entstanden ist. Das Tanzingaresa, eine Mischung aus Swahili und Englisch, was dort an den Secondary Schools gesprochen wird. Und das ist also extrem interessante Sachen, was passieren, wenn so eine informelle Lingua Franca entsteht. Also eine Verkehrssprache, die aus der Not heraus geboren wird. Das ist also super interessant. Und also, das hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich glaube, außer dem Lehrer, der es korrigiert hat, hat es kein Mensch gelesen. Und ich kann halt als Ergebnis jetzt immer noch einen Kaffee bestellen. Herzlichen Glückwunsch. Ich war seitdem auch nicht mehr in Tansania. Du sagst in einem Post, dass Rassismus ein System ist, das mit Absicht entstanden ist, um eine Weltordnung herzustellen, eine ganz bestimmte. Und das wurde über Jahrhunderte aufgebaut und bis heute wirkmächtig. Also finde ich doppelt, also aus vielen Gründen gut, diesen Satz schon, weil du der erste Mensch außer mir bist, den ich kenne, der wirkmächtig verwendet. Das ist ein ganz starkes Wort, was genau aussagt, um was es geht, nämlich dass etwas bewirkt und dadurch das hergestellt wird. Wie ist denn diese Absicht gekommen? Wie wurde diese Absicht verfolgt, Rassismus zu etablieren?
Also zum einen ist es natürlich so, dass gerade, wo du mir die Frage stellst, schießen mir schon 1000 Sachen in den Kopf. Also allein, wenn ich jetzt meinen Satz beginne, ich sage ja immer, dann sage ich sehr, sehr bewusst, der afrikanische Kontinent. Ne? Es ist ein Kontinent. Also das ist schon der erste Punkt, der mich so oft so aufregt, dass dieser Kontinent, für mich persönlich der schönste Kontinent auf der Erde, dass der oft so als, also zum einen schon nicht als Kontinent gesehen wird.
Ne? Es ist ein Land. Afrika genau. Ist ein Land, ne? Das ist für viele im Kopf.
Genau. Ja. Es ist ein Land und deswegen sprechen auch alle dort Afrikanisch. Da gibt es nur diese eine Sprache und das ist so ein bisschen wie, ja, hier sprechen wir alle Europäisch. Also zum einen dieses ja, diesen Kontinent immer einfach als Land sehen. Und es ist ein Kontinent, der unglaublich viel Reichtum hatte, ne? Also Bodenschätze auch und so weiter. Und ja, dann wird natürlich da einfach, oder man musste natürlich schauen, okay, wie kommen wir als Europäer an diese Bodenschätze ran? Und wie können wir das vor allem rechtfertigen, dass wir ein Recht auf diese Bodenschätze haben und ein Recht haben, uns über diese Menschen zu stellen? Und ja, der afrikanische Kontinent war natürlich einfach noch nicht so weit entwickelt und die Leute haben dann noch ja ziemlich ja in Frieden, sage ich mal, gelebt, teilweise natürlich auch sich gegenseitig irgendwie die Stämme angegriffen, aber es war eben einfach ein Leben auf diesem Kontinent ohne irgendwie Berührung von außen. Und wenn dann natürlich Europäer kommen und sagen, hey, wir tauschen jetzt eure Bodenschätze ein gegen am Ende nichts, ja, und berauben euch dessen und ihr könnt damit sowieso nicht umgehen und das sind einfach Menschen, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, dann hat man halt am Ende des Tages so eine Konsequenz. Und dann kommt natürlich noch die Sklaverei dazu, wo natürlich auch so sich historisch bedingt so die Geister scheiden. Die einen sagen, ja, es war ganz einfach, der Kontinent war eh schon versklavt, ne, die haben untereinander, es gab schon Sklavenstrukturen und so. Das heißt, wir sind da rübergeschippert und es war eh alles schon da und wir mussten einfach nur weitermachen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, es wurde ganz bewusst geschaffen. Und was aber auf jeden Fall bewusst geschaffen wurde, war diese Zerstörung der Identität. Und das finde ich so, also ich muss wirklich sagen, ich finde das so pervers, dass das da wirklich bewusst geguckt wurde, okay, wir zerstören Stämme, wir zerstören Völker und wir zerstören Familien. Ja? Also um das so richtig systematisch bewusst zu machen und zu sagen, wir schauen jetzt, dass wir auch das Sklavenschiff, weil fünf aus dem Dorf und fünf aus dem Dorf nehmen, ja, dass die sich ja nicht untereinander verstehen und am besten auf diesem Schiff schon die Köpfe einschlagen, ja, zu sagen. Und das finde ich das Schlimme daran, ja, dass das wirklich alles so bewusst gemacht wurde. Und ich war selber 2012 in Ghana, in Cape Coast auch unter anderem, das ist mit einem der größten Sklavenumschlagplätze gewesen an der Westküste. Und es ist schon, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, es ist schon sehr, sehr, sehr berührend gewesen, da zu sein und zu wissen, okay, wahrscheinlich Vorfahren von mir auch, dann waren dort tagelang, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, dann kamen wir auf diese Schiffe, wurden verschifft, versklavt, kamen dann in die USA. Ein paar sind irgendwie in die Karibik, sind da geflohen. Ja, einfach dieses bewusste Identität zerstören und diesen Menschen keine Chance geben, keine Möglichkeit geben, ne? Und am Ende diesen ganzen Kontinent. Und dann eben auch, geht es ja weiter mit dem Handel, ne? Der afrikanische Kontinent darf gar nicht mitmischen, richtig am Weltmarkt. Und dann kommt auch immer so dieses Wort, das hat für mich auch so einen Beigeschmack, dritte Welt, ne? Ja, es sind dritte Weltländer. Ich finde, wir haben nur eine Welt. Ja, wir haben einen Planeten Erde und wir sind alle Teil dieses Planeten. Und das ist halt immer so, das ist alles zu weit weg und wir wollen es uns gar nicht irgendwie an uns ranlassen. Und wir sind halt dieses reiche, dekadente Europa und das ist halt die dritte Welt. Den haben wir nichts zu tun. Und so, das ist, ja. Das sind alles so Dinge, die haben für mich immer so einen ganz, ganz faden, bitteren Beigeschmack.
Total. Dann hast du so auch Romantifizierungen dabei. Also dann gibt es ja auch dieses Narrativ von den glücklichen Afrikanern. Schau nur, wie sie strahlen und wie sie tanzen. Die haben fast gar nichts. Oh, wir können doch an unserem Überfluss auch ein bisschen nachdenken, ob wir nicht vielleicht auch glücklich werden können. Also ganz absurde Gedankengänge, also eigentlich gedankliche Verrenkungen, um irgendwie das beizubehalten, was jetzt gerade Status quo ist. Ne?
Und ich finde es so schlimm, dass es, also bis heute, weil, also die Dinge, die ich erlebt habe hier, was den Rassismus angeht, ich habe gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, so krass leider, du hast hier solche schlimmen Dinge erlebt und am Ende sind es Dinge, die sind irgendwie seit 500 Jahren, werden die irgendwie aufrechterhalten teilweise und das sind Dinge, die habe ich selber in der Schule gelernt. Ne? Also Dinge über Afrika und über die Sklaverei und dieses Entmenschlichen und dieses, ja, wir wollen die eigentlich nicht hier haben in unserer Gesellschaft. Das habe ich selber in der Schule gelernt. Also ich war mir selber im Unterricht und habe das gelernt in Geschichte. Und am Ende sind es Dinge, die mir jetzt als junge schwarze Frau in Deutschland entgegenschlagen. Das ist schon irgendwie komisch. Ja.
Auch ermüdend natürlich ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Ja. Es wird ja einfach immer wieder kommen, ne? Ich las jetzt die Tage, oder sah ein Foto und las dazu einen Text, dass ein Museum in den USA eröffnet wurde, wo es um die Geschichte der Schwarzen in Nordamerika ging. Und das wurde eröffnet von einer Frau, deren Vater noch als Sklave gelebt hat. Also es ist eine sehr alte Frau, die ist irgendwie so 100 und gebeugt und sie war einen Meter kleiner als Obama. Aber ihr Vater war noch versklavt. Das ist nicht weit weg.
Das ist es auch eben, das ist das, und auch so die, wenn wir in die USA gucken, so die Rassentrennung, das ist alles ja auch gar nicht so lange her, ne? Und oftmals ist es aber auch was mich dann auch wieder irgendwie bestärkt, weil ich mir denke, so lange ist es alles noch nicht her. Und so blöd es klingt, aber ich dachte mir voll oft, leider, du hast die Möglichkeit, als schwarze Frau einfach hattest die Möglichkeit, einfach an eine Uni zu gehen, wo eben weiße Menschen auch sind. Und du musst jetzt in der Bahn, auch wenn Bahnfahrt für mich nicht angenehm ist, aber trotzdem muss ich jetzt irgendwie nicht hinten sitzen, ne? Oder im Bus irgendwie. Das sind schon so Dinge, wo ich sage, okay, es bewegt sich ja was. Ne? Und da will ich auch so viel wie möglich dazu beitragen, dass das für die nächsten Generationen auch nochmal einfacher wird. Ne? Und von Generation zu Generation leichter wird einfach.
Du sagst, eine Bahnfahrt ist nicht angenehm für dich? Wegen der Kontrolleure? Wegen der Mitfahrer?
Wegen der Kontrolleure. Also MitfahrerInnen so hatte ich jetzt, glaube ich, noch nie. Nee, hatte ich noch nie. Aber so die Kontrolleure, ich habe ganz oft die Situation, ich werde dann 2-3 Mal kontrolliert, wo ich denke, hey, ich falle doch jetzt hier schon auf. Also es muss doch eigentlich klar sein, dass die Person mich jetzt, ich weiß doch genau, sie hat mich jetzt schon mal kontrolliert. So. Und ich mir denke, ich wurde jetzt schon 2-mal kontrolliert in den 5 Minuten. Und so nach dem Motto, irgendwie doppelt hält besser, ich weiß es nicht. Generell, also ich weiß noch eine Situation, da bin ich als kleines Mädchen damals in den Gesangsunterricht gefahren. Und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht fahren sollen, aber ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte so eine Schülerjahreskarte irgendwie und hatte die zu Hause vergessen. Habe es aber nicht gemerkt, bin halt trotzdem mit der Bahn gefahren in den Gesangsunterricht. Und beim Zurückfahren wurde ich dann eben kontrolliert und hatte die Karte vergessen. Und für mich ist das kein Thema, ne? Wenn ich die Karte nicht dabei habe, dann klar, muss ich irgendwie mit der Konsequenz leben. Ja, da bin ich die Letzte, die sagt, das ist irgendwie dann unfair oder ungerecht oder Rassismus. Aber es war dann so, dass ich, erstens wurde ich nicht nett behandelt, ne, von den KontrolleurInnen, und zum Zweiten wurde dann, also ich weiß noch, da war eine Person mit dabei in der Bahn, die wollte mich dann auf ihrer Karte mitfahren lassen, das ging aber nicht. Ja, da habe ich auch noch so gedacht, okay, das geht halt nicht. Und dann wurde aber die Polizei gerufen. Ne? Also ich bin dann wirklich direkt musste aussteigen, die Polizei wurde gerufen, ich wurde von der Polizei nach Hause gefahren, da habe ich auch noch gesagt, okay, leider war es jetzt schneller zu Hause als mit der Bahn, nehme ich noch als Vorteil, aber es wurde behauptet, also von den KontrolleurInnen wurde zur Polizei gesagt, ich würde immer ohne Karte fahren. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, ich habe zu Hause so eine Schoolcard. Ja, ich fahre sonst eigentlich immer mit dieser Schoolcard, ich habe sie jetzt vergessen. Und das ist das, was mich oft dann so stört. Ich wurde dann so überhört. Ne? Es war egal, was ich gesagt habe. Das wurde einfach nicht akzeptiert und angenommen. Und dann habe ich eben die ganze Zeit geredet und dann haben die mich nach dem 10. Mal immer noch gefragt, ob ich sie verstehe. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Karlsruhe und ich verstehe sie. Ne? Und dann wurde ich, wie gesagt, nach Hause gefahren von der Polizei und dann haben halt zwei weiße Menschen die Tür aufgemacht. Und ich glaube, das war dann auch für die Polizei nochmal so, okay, so ein Schock. Und dann wurden sie auch ganz kleinlaut. Also das habe ich gemerkt. Ich glaube, die Situation wäre wahrscheinlich anders gewesen. allein vom Gefühl von den Polizisten her, wenn zwei schwarze Menschen nicht laufen.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe das in der Zeit, wo ich manchmal so ein bisschen abgeranzt durch die Gegend gelaufen bin, habe ich das auch erlebt, dass ich kontrolliert wurde und ich mochte zerschlissene Kleidung, ich hatte ein altes Auto und so und ich habe damals Zigaretten geraucht und selber gedreht und ich habe so kleine Filter gehabt, so Slim-Filter und es schaut ja immer aus, als ob du dir einen Joint gedreht hast, weil dir dann deine Zigarette so spitz zuläuft und dann, natürlich habe ich dann auch so eine Zigarette im Mundwinkel gehabt, bin damit Auto gefahren. Dann wurde ich rausgezogen und wurde wirklich arschig behandelt, bis der Typ auf meinem Personalausweis sieht, dass ich promoviert bin. Und dann war auf einmal alles ganz anders. Penner halt, ja. Also ich war doch vorher schon Mensch. So, das ist jetzt eine lustige Geschichte. Aber bei dir, das war ja richtig, also arschig halt. Und ich glaube schon, also wenn du nicht gehört wirst, was für ein furchtbar hilfloses Gefühl. Du könntest eigentlich erklären, um was es geht, aber du wirst einfach nicht gehört.
Ja, du hast gerade genau das Wort Hilflosigkeit. Das ist so was, das begleitet mich mein Leben lang. Eben diese Hilflosigkeit, wenn ich einfach dann nicht gehört werde oder mir Menschen Dinge in den Mund legen, die ich so gar nicht gesagt habe oder vor allem meinen Wert einfach absprechen. Und das ist für mich mit das Schlimmste, was sollte ich irgendwie gar nicht so sagen, aber was ein Mensch mir antun kann. Ja? Also das, wenn Menschen meinen Wert nicht erkennen und den absprechen. Also das ist wirklich so, ich glaube, damit kannst du wirklich so meine Seele zerstören. Ja.
Du hast ja jetzt letztlich die Bühne selbst geschaffen, auf der du gehört wirst. Du hast, also ich sah zum Beispiel, und das kommt auch in die Shownotes, ich sah dich beim SWR im Nachtcafé, wo du also wirklich spannende Diskussionsrunde hattest, wo es um Diversität ging. Aber vor allem finde ich dein Programm total spannend. Du hast eine Masterclass entwickelt, sie heißt Black Diamond Masterclass. Da interessieren mich zwei Sachen. Das erste ist, für wen ist es? Das zweite ist, was machst du da?
Genau, die Masterclass habe ich natürlich dann entwickelt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich bin nicht die einzige Person, die irgendwie von Ausgrenzung oder Rassismus betroffen ist. Und heute gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, ich bin nicht die einzige Person, deren Wert nicht erkannt wird und gesehen wird. Und aus dem Grund ist die Diamond Masterclass für jeden, der sagt, ich werde nicht gehört in der Gesellschaft, ich fühle mich irgendwie anders, ich sehe anders aus, ich habe das Gefühl, ich darf irgendwie kein Teil dieser Gesellschaft sein und mein Wert wird nicht erkannt und ich bin mir aber mehr wert. Und für die Menschen ist das Ganze. Und ich habe mich jetzt vor allem erstmal auf Frauen fokussiert, weil ich natürlich zum einen selber eine Frau bin und ich glaube, der Feminismus da auch immer noch mal so eine Rolle spielt und ich in der Masterclass auch immer so ein Safe Space, also einen geschützten Rahmen, geschützten Raum schaffen will. Und da glaube ich, ist es für uns Frauen dann auch nochmal einfacher, uns zu öffnen. Ja, wenn wir da einfach erstmal unter uns sind und weil es doch sehr, sehr persönliche Geschichten und Stories sind. Und deswegen, ja, für jede Frau, die sagt, ich bin mehr wert und mein Wert wird einfach nicht erkannt und gesehen.
Und ist das ein intersektionaler Ansatz? Also geht es dir um schwarze Frauen? Es ist ja all diese Ismen, die kommen ja zusammen und an den Schnittpunkten der Ismen entsteht dann nochmal eine Unterprivilegierung oder eine Unterdrückung, wie sie von mir noch nie erlebt wurde. Also es ist anstrengend, schwarz zu sein in Deutschland, aber es ist auch anstrengend, Frau zu sein. Wie anstrengend ist es, schwarze Frau zu sein? Ist dieses Intersektionale dein Ansatz oder ist das ist es grundsätzlich offen für Frauen?
Am Anfang war es so, dass ich gesagt habe, ich mache das Ganze erstmal nur für schwarze Frauen, aber wenn jetzt eine andere Frau kommt und sagt, leider, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mir auch wichtig und ich könnte mich da irgendwie wohlfühlen, dann gucke ich auch, wie das zusammenpasst. Und deswegen am Ende des Tages jede Frau, die sagt, ich brauche da irgendwie Hilfe oder habe einfach das Gefühl, ich hätte da gerne so einen geschützten Raum, so einen Safe Space. Aber zum einen, wer jetzt gerade zu mir kommt, sind vor allem schwarze Frauen.
Das ist ja so eine gelebte Selbstentwicklung eigentlich. Und du hast ja selber auch eigentlich dich selbst entwickelt, also aus deinen Verwicklungen raus entwickelt. Du hast ja dann eine Selbststärkung, ein Selbstempowerment gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Wo kommt denn diese Energie her, diese Kraft, das durchzuhalten? Welche Ressourcen hast du dich bedient? Wie funktioniert das denn?
Also zum einen habe ich ein starkes Fundament. Also ich sehe mich ganz oft wie so ein Haus und es braucht ein starkes Fundament. Und meine Eltern sind da zum einen so dieses Fundament. Die haben mir ganz, ganz viel mitgegeben und vor allem immer dieses Gefühl, und das, glaube ich, kann einfach nur ein Gefühl sein von leider egal, was von außen kommt, und natürlich wird es sich irgendwie treffen, ja, und verletzen, aber du bist wertvoll, wie du bist, ja, und du bist gut, so wie du bist, und wir sind, egal was passiert, wir sind immer da. Und das ist eine Ressource, auf die ich immer zurückgreifen kann, auch heute mit 30, wenn ich irgendwie irgendwo mal heulend irgendwo liege oder stehe, dann kann ich trotzdem immer auf diese Ressource meiner Eltern zurückgreifen. Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viel an mir selbst gearbeitet, weil ich irgendwann so erkannt habe, leider, du hast doch Menschen in deinem Umfeld, ja, deine Freunde, deine Familie, andere Menschen, so, die einfach sagen, du bist gut, so wie du bist, und du bist wertvoll und du bist ein wertvoller Mensch, und wir mögen dich aufgrund der Eigenschaften, die du hast, und mögen dich vielleicht nicht so sehr wegen der Eigenschaft, aber es liegt nicht an deiner Hautfarbe oder wie du aussiehst oder wie du sprichst oder sonst was. Und es ist auch so eine Ressource, auf die ich einfach zurückgreife. Und in dem Moment, wo ich da also für mich ganz, ganz am Boden war und persönlich auch wirklich so physisch und psychisch durch die Hölle gegangen bin, habe ich irgendwie gedacht, deine, du hast Möglichkeiten. Entweder machst du jetzt gar nichts mehr, ja, und bleibst für immer auf deiner Couch liegen, gehst gar nicht mehr raus, organisierst dir jemanden, der irgendwie für dich einkaufen geht, und machst gar nichts mehr. Oder du setzt dich jetzt selber in Bewegung. Ja, und die Emotion war irgendwie stärker. So, okay, ich will ja irgendwie weitermachen und es geht auch immer weiter, und dann muss ich oder darf ich mich halt bewegen. Und zeitgleich wusste ich, okay, und es gibt ja auch Dinge, die mir sonst immer geholfen haben, wenn es mir wegen anderen Dingen schon nicht so gut ging. Und dann darfst du die Dinge halt jetzt einfach mal nutzen für dich und darauf zurückgreifen. Und Meditation war eine ganz große Sache, weil ich dann gesagt habe, okay, dann darf ich halt jetzt einfach mal die 10 und die mal 10 Tage meditieren. Und das eben nicht zu Hause irgendwie mal so zwischendurch im Alltag, sondern richtig in ein Meditationszentrum und dann mal 10 Tage meditieren. Und zeitgleich war dann auch in meinem Kopf dieses, ja, leider, du bist nicht die einzige Person, die von Rassismus betroffen ist. Wenn du daraus was machst, dann kannst du auch andere Menschen sehen und anderen Menschen helfen. Und das sind die Dinge, die mich irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich dir gar nicht so genau erklären kann, irgendwie ja, in Bewegung gesetzt haben.
Wir haben im Deutschen keine ganz gute Übersetzung dafür, aber es gibt im Englischen diesen Begriff to hit rock bottom, also so richtig am Boden ankommen und aufschlagen. Und in Erweiterung dazu lasse ich mal, rock bottom is a solid foundation. Das heißt, wenn du mal ganz unten bist und dann stellst du dich auf, dann stehst du wirklich stabil. Und von da aus kannst du dich entwickeln. Ich möchte gerne noch nachfragen zu der Meditation. Ist das eine bestimmte Tradition, die du da machst, oder eine bestimmte Technik oder Lehre?
Ja, also es nennt sich Vipassana, das Ganze. Und es ist, wie gesagt, es ist extra ein Meditationszentrum, und zeitgleich zur Meditation ist es eben auch eine Art Schweigeretreat. Das heißt, 10 Tage oder 9 Tage quasi auch schweigen, nichts sagen und wirklich mal in die Seele zu gucken und in sich hineinzuhören und zu gucken oder zu hören und zu sehen, was ist eigentlich alles in mir. Und das Ganze eben mit irgendwie knapp 100 anderen Menschen, die du dann bis dato noch gar nicht richtig kennst, ne? Also mit denen auch noch kein wirkliches Wort gewechselt hast. Und dann sitzt du da halt jeden Tag von morgens irgendwie um 4:30 bis abends um 22 Uhr oder so und meditierst. Ja, und meditierst und isst halt zweimal am Tag so ein bisschen was. Ja, darfst einfach mal drauf hören, so, was ist alles in mir, was steckt alles in mir, was hat mich die letzten Monate und Jahre so beschäftigt, was waren die positiven Dinge, was waren die schlechten, negativen Dinge. Und ja, im Notfall darfst du natürlich reden. Also ich hatte dann auch eine Zeit, da bin ich ein bisschen krank geworden, einfach erkältungstechnisch. Also durfte ich natürlich auch sagen, hey, habt ihr irgendwie Taschentücher nochmal extra für mich und auch für die Halsschmerzen irgendwas. Aber ansonsten war es einfach schweigend in mich selbst hinein. Ja.
Und wann entsteht da so eine Stimme, wenn du in dich hineinhörst? Wann spricht es zurück?
Also bei mir war es irgendwie nach dem vierten Tag so, nachdem mein Kopf irgendwas aufgehört hat, ne, und mir die ganze Zeit verklickert hat, oder ich wirklich Schmerzen hatte vom Sitzen, weil ich total nicht gewohnt war, so in diesem Schneidersitz auf dem Kissen. Und ich da nach dem dritten Tag dann von der Lehrerin, die vorne war zum Meditieren und da so ein bisschen angeleitet hat, gehört habe, es gibt keine Schmerzen. Es gibt keine Schmerzen. Und ich bin echt so ein Mensch, wenn du mir sowas erzählst, dann, okay, dann kommst du das mit, ach, es gibt hier keinen Schmerz. Und dann habe ich keinen Schmerz mehr gefühlt. So nach dem dritten Tag saß ich dann recht bequem und dann fängt es an. So, ja. Mhm. Dann schaltet auch der Kopf aus und dann hörst du eine Menge. Und ich habe da eine Menge Selbstliebe auch erfahren. Und dann habe nochmal so gemerkt, wie sehr ich mich doch sehr mag und liebe und dass es auch gut ist. Und ja, war eine Achterbahnfahrt und eine Reise, die ich aber auf jeden Fall einmal im Jahr mache.
Oh, spannend. Ja. Du bist ja ausgebildete Sportlehrerin. Ja. Du hast aber auch zum Beispiel eine der traumatisierenden beruflichen Erfahrungen war in einem Reha-Zentrum, wo ja alte Menschen waren. Gibt es denn einen Unterschied, wie du Schüler erlebst im Vergleich zu dem, wie du Erwachsene erlebst?
Ja, gibt es teilweise. Also ich glaube, die Sache ist immer auch so, wo hältst du dich auf, ne? In welchem Umfeld, in welchen Kreisen. Aber was ich eben merke, ist, dass doch ältere Menschen generell, ne, also kann man jetzt auch das Beispiel nehmen, wenn wir jetzt mal kurz ganz weggehen, einfach diese Digitalisierung, ja, und diese Veränderung, die wir haben in der Welt, die tun sich ja schwer, ne, damit einfach, ist auch bei meinen Omas auch nicht anders gewesen und anders, dass die natürlich, also meine Oma, die will jetzt auch kein Smartphone mehr, ne, die sagt dann auch immer, was soll ich damit, habe ich gar keine Lust mehr, das irgendwie darauf einzustellen. Und das heißt, mit Veränderungen kommen die ja generell schon nicht so zurecht. Ja, also ich will auch nicht pauschalisieren, aber viele einzelne Menschen, da ist es einfach so und ist auch verständlich. Also ich weiß auch nicht, ob ich dann irgendwie, wenn ich mal irgendwie 90 bin oder 95, dann gibt es irgendeine Autos und weiß ich nicht, ob ich mich dann da irgendwie noch mit beschäftigen will. Aber das merke ich schon, dass alte Menschen da ein bisschen sturer noch sind und natürlich das Ganze auch nicht so gewohnt sind. Also wenn wir jetzt Menschen nehmen, die eben anders aussehen, aus anderen Ländern kommen, die haben dann auch wenige Berührungspunkte teilweise und dann halt ihre sture, verkopfte Art. Und von daher habe ich natürlich auch so im Laufe meiner Lebensbahn den Unterschied bemerkt. Ne? Dass natürlich Menschen, das sind aber jetzt nicht nur ab 70 oder 80, sondern einfach auch schon ab 50, ne? Dass die natürlich auch nochmal anders auf uns reagieren, als jetzt jemand, der jung ist. Ne? Und die ganz Jungen, also in der Grundschule beispielsweise, da fällt mir extrem auf, dass die halt schon nochmal multikultureller aufwachsen und auch so die Berührungspunkte da einfach andere sind. Also das heißt, die gehen dann vielleicht auch mal nach Hause zu jemandem, der irgendwie, wo es halt abends indisches Essen gibt. Ne? Dann hast du halt mal irgendwie indisches Essen und hörst die Sprache und hast da mal eine Berührung. Was aber auch nicht heißt, dass es dann deswegen kein Rassismus gibt, ne? Und auch keine Ausgrenzung oder keine Diskriminierung. Also ich habe ein Beispiel, das ist noch gar nicht lange her, vielleicht 2-3 Monate, da war ein Mädchen auf der Schaukel und sie hat da geschaukelt und dann kam ein anderes Mädchen Und das andere Mädchen, die hatte auch irgendwie Background, ich glaube, ich weiß nicht aus welchem Land, ist auch egal, auf jeden Fall beide irgendwie Wurzeln in anderen Ländern. Und dann sagt das eine Mädchen, geh jetzt runter von der Schaukel, ich will jetzt hier schaukeln. Und dann sagt sie, auf der Schaukel sitzt, warum? Ich schaukel doch hier, ich war jetzt zuerst hier. Und dann sagt das andere Mädchen, ja, du kannst doch nicht so gut Deutsch sprechen. Ja, und das ist der Grund, warum ich jetzt auf die Schaukel darf und sie hier runter soll. Und in dem Moment habe ich sofort was gesagt, weil ich mir dachte, das gibt es in meiner Welt nicht. Was ist das für ein Grund? Also erstens kannst du ganz höflich fragen, hey, darf ich dann auch mal schaukeln, wenn du fertig bist? Ja, und also das ist ein Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, krass, habe ich jetzt auch so noch nicht erlebt. Und auf der anderen Seite ein anderes Beispiel, das war, glaube ich, letztes Jahr, da war ich irgendwie an einer Schule mal und es war eine, glaube ich, 7. oder 8. Klasse und es waren zwei Jungs, der eine Junge, wie man immer so sagt, Bio-Deutsch, wenn man das so sagen darf, und der andere auch irgendwie, er war, glaube ich, irgendwie Russisch oder so. Und dann sagt er zu dem deutschen Jungen, also die haben sich dann die ganze Zeit so ein bisschen geärgert und ich dachte mir so, ich beobachte es mal, dann sage ich irgendwann was, wenn es überhand nimmt, und dann sagt der eine zu dem anderen irgendwie so, ja, du scheiß Allmann. Ja? Und da sage ich genau so was. Das gibt's nicht. Also das gibt's nicht. Ja, vor allem, also Allmann, okay, da kann man noch drüber streiten, ja, heißt am Ende nur Deutscher, aber scheiß Allmann, ja, und die ganze Zeit schon genervt und geärgert. Und dann stelle ich mich genauso hin. Der Junge kann Lila Blastokarit sein. So was geht nicht. Ne? Das kann nicht sein, dass die Kinder oder die Jugendlichen so miteinander halt umgehen. Und deswegen, ja, wie gesagt, also alte Menschen sind da immer ein bisschen gefestigter und starrer und sturer, aber es ist genauso wichtig, die junge Generation zu stärken und fit zu machen. Und denen auch ein Bewusstsein zu geben für verschiedene Kulturen.
Eines deiner wichtigen Arbeitsgebiete ist ja, dass du auch mit Unternehmen arbeitest und denen erklärst, dass Diversity, also die Integration von ganz verschiedenen Sichten auf die Welt, letztlich auch dem Unternehmen hilft. Also möglicherweise die Kultur im Unternehmen verbessert, aber auch Produkte verbessert. Wie wird das angenommen? Bekommst du da offene Ohren und die Leute sagen, endlich erklärt es uns mal jemand? Oder wie passiert das denn?
Ja, also es ist so, dass es natürlich auch da starre Muster gibt. Ja, gerade im Unternehmenskontext ist es natürlich oft so, wenn man dann in die Führungsebene schaut, ja, dann sehen natürlich die Führungsriege sieht auch gleich aus. Ja, und sind natürlich auch einfach Männer und auch schon ein gewisses Alter. Und das heißt, es ist nicht immer einfach, aber es geht einfach darum, also um die Kommunikation und wie man es eben rüberbringt. Und da ist es so, dass natürlich zum einen das Unternehmen, also nicht nur die MitarbeiterInnen, die betroffen sind von beispielsweise Rassismus, dass die leiden, sondern das ganze Unternehmen am Ende. Weil es sind nicht nur Fehl- oder Krankheitstage, die Menschen dann haben, die irgendwie von Rassismus oder Ausgrenzung betroffen sind, die dann fehlen, sondern die Vorteile sind natürlich, wenn du ein Unternehmen hast, wo du verschiedene Menschen zusammenbringst, dass dein Unternehmen von außen schon ganz anders wahrgenommen wird. Das heißt, da kommen verschiedene Menschen zusammen, verschiedene Talente. Was natürlich auch zum einen eine Herausforderung ist, die ganzen Menschen zusammenzubringen, aber zum anderen hast du da eine unglaubliche Vielfalt, die es sonst nicht gäbe, weil ein Mensch, der irgendwie erstmal in einem anderen Land irgendwie einen Job ausgeführt hat und dann als Fachkraft oder Führungskraft hierher kommt, die Person hat einen ganz anderen Blick auf verschiedene Dinge. Und dann stehen die oft hier da und sagen, stimmt, so haben wir es noch gar nicht gesehen. Oder stimmt, das ist auch eine Idee, die könnten wir mit rein. Das heißt, am Ende des Tages, wenn dann wirklich die Resultate da sind, dann sieht auch so die Führungsebene, okay, stimmt, da kommen verschiedene Talente zusammen und das bringt unser Unternehmen so weit voran.
Und um welche Unternehmen geht es dabei? Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendwie so ein Walzlagerhersteller davon profitiert? Oder ist es auch so und es sind wirklich so ganz traditionelle Geschäftsfelder oder sind es möglicherweise eher Sachen aus der Dienstleistungsbranche, wo es dann wirklich darum geht, Menschen zu verstehen auch, dass ein Unternehmen versteht, wie die Kunden ticken?
Ja, es ist natürlich in eher Dienstleistungsunternehmen und es ist aber, also was mir wichtig ist und was ich auch machen will, ist, dass ich jedem Unternehmen die Vorteile aufzeige, weil am Ende kann jedes Unternehmen davon profitieren, wenn es eine gewisse Vielfalt hat und an MitarbeiterInnen und es ist egal, ob irgendwie ein kleines Unternehmen ist oder schon ein großes, etabliertes Unternehmen, alleine auch die Sicht des Marktes. Also wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir sind hier offen für Diversity und wir beschäftigen Menschen, die eben aus unterschiedlichen Kulturen kommen, aus unterschiedlichen Backgrounds irgendwie, dann hast du eine ganz andere Stellung, eine ganz andere Position auf dem Wettbewerbermarkt und auch Unternehmen aus dem Ausland schauen drauf, ja, und gucken und sagen, hey, guck mal, was die machen. Die stehen total für Vielfalt und da könnten wir uns irgendwie eine Scheibe von abschneiden.
Nur hatten wir in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte um eine Cancel Culture, um Worte, die aus Büchern rausgestrichen wurden. Und auch in eurer Interviewrunde sprecht ihr genau darüber, was es denn machen kann, wenn Sachen wie ein N-Wort, ein Z-Wort, es wird ja auch in dem Satz gar nicht mehr dann gesagt, um welches Wort es genau geht, wenn das zum Verschwinden gebracht wird. Ne? Was ist denn die Hoffnung, die dahinter steckt? Was siehst du denn da für einen Effekt, der passiert, wenn Worte rausgenommen werden, die eine offensichtlich verletzende Konnotation haben?
Also zum einen ganz einfach die Hoffnung oder der Sinn ist natürlich, eben Menschen nicht zu verletzen. Und Sprache, was viele so unterschätzen, dass Sprache ist eben schon eine Handlung und ist Macht. Also mit Sprache drücken wir ja ganz, ganz viel aus und die Sprache kann eben verletzend wirken und Sprache bringt dich auch unbewusst oder bringt uns alle unbewusst auch immer eine gewisse Position. Das heißt, mit Sprache kannst du ganz einfach so deine Machtverhältnisse und deine Position klar machen. Auch gar nicht so bewusst. Und wenn ich zum Beispiel das N-Wort dann benutze oder auch das Z-Wort, was ja auch, die haben ja auch keine schönen Ursprünge, ne, das ist ja auch so die Sache, dann wirkt es immer so auf, oder ja, das projiziert immer so Ausgrenzung. Ne? Also weil du dadurch Menschen wieder, wie wir es vorhin schon hatten, über einen Kamm scherst, indem du eben sagst, ja, es gibt für dich sogar eine Bezeichnung, ja, und die ist nicht schön. Und das gibt ganz vielen Menschen einfach das Gefühl von Ausgrenzung und von, okay, ich darf gar nicht dazugehören, ja. Und das heißt, Menschen fühlen sich ausgegrenzt und fühlen sich also wieder nicht als Teil von der Gesellschaft oder von dem ganzen Kollektiv. Und deswegen ist es so wichtig, dass solche Worte nicht nur einfach verschwinden, sondern dass es erklärt wird, woher die Worte kommen, aus welcher Zeit, was haben die für eine Bedeutung. Und dann eben irgendwann, und es wird natürlich noch Jahre dauern, dann aber aus dem Wortschatz verschwinden. Und dann soll es auch es soll irgendwie keine Worte geben, die das Ganze ersetzen, sondern die sind dann einfach weg.
Ich hatte lange Zeit die Illusion, dass Sprache verbinden würde. Dann habe ich mich im letzten Jahr viel mit Lacan auseinandergesetzt und der hat an sich Psychoanalytiker, Philosoph und dann hat er psychoanalytisch gearbeitet und er sagt, dass Sprache nicht verbindet, sondern Sprache trennt. Und zwar, weil du ein Wort für etwas nimmst und damit nimmst du die 100 oder 1000 anderen Bedeutungen, die dieses Etwas auch haben kann, weg. Und wenn ich dir irgendwas sage und dafür ein Wort verwende, dann habe ich schon nicht mehr die Möglichkeit, dir alles mitzuteilen, was ich mit dieser Sache verbinde oder mit diesem Menschen verbinde. Und das zeigt sich hier am deutlichsten, wenn ich eine ganze Gruppe zusammenfasse, als diesen unter diesem Label abzubuchen, dann nehme ich ganz stark das Individuelle raus und letztlich objektifiziere ich damit die Individuen. Und es ist dann nur noch eine Gruppe eben. Und damit habe ich alles ganz stark abgetrennt. Nicht nur die Leute von ihrem Subjekt, sondern auch mich von dem anderen Subjekt. Und dann erst bin ich in der Lage natürlich, wenn ich was objektifiziert habe, das auch dem eine Wertigkeit zu geben. Also damit kann ich sagen, es ist mehr oder weniger wert als etwas anderes. Das ist erst dadurch möglich, dass ich dem Ganzen einen Begriff gebe.
Ja, genau.
Und das ist spannend, dass du vorhin auch gesagt hast, dass die Hilflosigkeit eigentlich, also so habe ich dich verstanden, dass die Hilflosigkeit eigentlich dann aufhört, wenn dir zugehört wird. Beziehungsweise sie beginnt, wenn dir nicht zugehört wird. Und das Zuhören, das ist ja genau das, wo der andere die Möglichkeit hat, in der Breite das darzustellen, was für ihn in dem Moment alles wichtig ist. Und eben nicht sich auf ein Schlagwort zusammenfassen muss, mit dem automatisch getrennt werden würde, was eigentlich zusammengehört.
Ja, absolut. Und eben, und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum ich, wie du es auch vorhin gesagt hast, du hast dir deine eigene Bühne geschaffen. Ja, weil, und das ist das auch, was ich gerne jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer mitgeben möchte. Und das ist egal, wie du aussiehst, wo du herkommst und wer du bist, schaff dir deine eigene Bühne, ja, und Bühne nicht im Sinne von jetzt unbedingt auf der Bühne stehen, sondern das ganze Leben ist eine Bühne, ja, und du performst irgendwie immer, egal wo du bist, und deswegen schaff dir deine eigene Bühne oder bau dir deinen eigenen Tisch, ja, also das ist auch immer so ein schönes Beispiel, was ich für mich selber ganz auf dem Kopf habe, leider, wenn Menschen nicht wollen, dass du mit ihnen am Tisch sitzt, dann bau dir deinen eigenen Tisch, ja. Also, und so habe ich mir meine eigene Bühne gebaut und baue auch immer weiter, weil mir nicht zugehört wurde. Und es kommt noch dazu in den wichtigen Momenten. Sonst wird mir ganz oft zugehört. Und ich habe ganz oft gar keine Lust, irgendwas zu sagen. Weil ich mag auch kein Smalltalk und so ewiges Reden über das Wetter und keine Ahnung was. Also, aber die wichtigen Dinge, ne, wenn es wirklich wichtig wird, dann ist es so wichtig, zu hören und um einer Person einen Wert zu geben. Weil wir sind alle wertvoll, unabhängig von der Verpackung.
Verpackung ist ja, schön. Ja, so, das ist ein wundervolles Wort, das habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gesehen. Ganz genau so ist es. Ja. Ja. Schaff dir deine eigene Bühne, ja, und bau dir deinen eigenen Tisch. Ich weiß gar nicht, welcher Satz mir besser gefällt. Sehr, sehr gut. Wir sprechen die ganze Zeit über Wörter und Sprache und mein Lieblingsmodus eigentlich, neue Informationen aufzunehmen, abgesehen vom Podcasting, ist Lesen. Liest du? Was? Also natürlich liest du. Was liest du gerade?
Also jetzt gerade aktuell gar kein Buch. Was ich immer gerne lese, was meine Mama mir immer liest, ist Der Stern. Die Zeitschrift, das Magazin. Die weiß ja auch, mit was ich mich so beschäftige und die gibt mir das dann immer mit, weil die hat das irgendwie abonniert. Und dann schickt sie mir das immer rüber und sagt, hier ist das ein Artikel irgendwie zum Thema Diversity oder Rassismus und hier kannst du mal lesen. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich gerade so ganz, ganz oft lese. Und ansonsten, was ich zuletzt gelesen habe, tatsächlich auch hier, ist von der lieben Tupoka Oget, Exit Racism. Mhm. Ist ein wunderbares Buch, auch ein Spiegel-Bestseller. Und da geht es einfach nochmal um Rassismus, kritischer Denken lernen. Und das hat mir auch nochmal, also ich finde, bei dem Thema Rassismus dürfen wir uns alle nicht rausnehmen. Das ist auch ganz oft so, dass sich dann Menschen sagen, ja, mich betrifft ja nicht, ich nehme mich raus oder ich bin eine schwarze Person in Deutschland und deswegen weiß ich alles darüber. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen und auseinandersetzen, wie bei allen anderen Themen auch, weil irgendwie betrifft uns immer alle. Und das Buch hat mir nochmal auch ganz, ganz viel aufgezeigt. Und ja, einfach auch so meinen Weg und meinen Werdegang nochmal ganz viel mitgegeben. Und auch so dieses Verstehen, wir sind irgendwie alle rassistisch sozialisiert worden und tragen das irgendwie alle in uns und dürfen halt selber an uns arbeiten. Und das ist eine wunderbare auch Anleitung, ne, die auch wirklich, was passiert jetzt, wenn du den und den Satz liest oder was passiert, wenn du in der und der Situation bist, was für eine Emotion kommt bei dir hoch. Also sie beschreibt es da wunderbar.
Okay, wir werden es verlinken in den Shownotes. Sehr cool, dankeschön. Ich glaube wirklich, dass es, und da kann man den Leuten auch erstmal als Individuen keinen ganz, ganz großen Vorwurf machen. Wir haben das genetisch in uns drinnen, dass wir Angst haben vor allem, was anders ist. Und denn die, die keine Angst hatten in den letzten 4 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, die sind halt gar nicht so alt geworden, dass sie sich fortpflanzen konnten. Deswegen ist es an sich erstmal okay. Aber
wir wurden von einem Säbelzahntiger gefressen.
Genau. Wer nicht zusammenzuckt, wenn es neben ihm raschelt, der wurde gefressen vom Säbelzahntiger. Aber wir leben jetzt im 3. Jahrtausend. Und die Gefahren der Natur sind, also Säbelzahntiger sind nicht mehr so dramatisch verbreitet jetzt derzeit, sodass wir wirklich auch anders mit dem Rascheln im Busch umgehen dürfen. Und diese Xenophobie aber, die daraus entsteht, dass genau die Xenophoben überlebt haben, das ist halt erstmal in uns verankert, unabhängig von dem, wie es dann kulturell sich ausprägt. Und das, wenn man nur weiß, ist, glaube ich, schon total wertvoll, weil dann kann man direkt was dagegen machen. Wenn man weiß, es gehört zu einem, dass man zurückzuckt, wenn irgendwas ganz anders ist, dann darf man diesen Reflex auch mal mit dem eigenen Abstand betrachten und sagen, ah, Mauer, sehr gut. Da sprechen jetzt 4 Millionen Jahre Überlebenserfahrung. So, und jetzt sind wir aber im Hier und Jetzt und jetzt gucken wir und schauen, um was es dabei geht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich das bewusst machen, einfach immer wieder bewusst machen, dass das, wie ich ticke, nicht das sein muss, wie ich ticken muss, sondern dass ich einen Raum habe, mich zu entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Und also meine Realität, und man ist dann bisher auch weitgehend weiß. Und für mich damals, glaube ich, war ich 12, 13, das erste Mal in einem afrikanischen Land, war genauso ungewohnt. Weil da bin ich gelaufen und da waren nur schwarze Menschen. Und es war wie so eine schwarze Wand, die auf mich zukam. Und ich hatte wirklich auch ein bisschen Angst. Ja. Also, und das ist das fast schon wieder Lustige daran, ne? Also, weil ich ja selber die Hautfarbe trage, aber ich sehe mich halt auch so selten jeden Tag, ja. Also klar, morgens gucke ich in den Spiegel, aber dann tagsüber sehe ich mich ja auch nicht. Und jeder hat ja seine Realität und eben mein Umfeld ist weiß und dann war ich damals da und das war dann auch eine komische Situation. Da hat uns dann noch irgendwie so ein Typ so ein bisschen verfolgt und dann war das für mich auch echt komisch da und auch ich musste mich auch erstmal wirklich dran gewöhnen. So, okay, hier sind halt jetzt erstmal einfach nur schwarze Menschen und was da aber auch wichtig war, eben nicht die Angst einfach wahrzunehmen und auch damit umgehen zu können, aber trotzdem jetzt irgendwie nicht durchzudrehen, ne? und den Menschen dann irgendwie irgendwelche Dinge als Vorurteile irgendwie anzuhetzen oder so. Und ich glaube, das Ganze funktioniert mit einer gewissen Offenheit und mit einer gewissen Toleranz. Und wir müssen uns ja auch nicht alle mögen, ja? Das ist auch unmöglich. Aber was mir halt so wichtig ist, zumindest gegenseitig, wenn der eine dir irgendwie nicht wohlgesonnen ist, in Ruhe lassen, ja, und sein Ding machen lassen.
Mhm. Ja, das hat was mit Respekt zu tun, ja, ganz auf einer ganz basalen Ebene. Ja. Nicht mit Toleranz. Ich war mal vor vielen Jahren großer Freund von Toleranz, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass Toleranz immer bedeutet, dass was bewertet wird und dass man automatisch auf einer höheren Ebene sagt, das und das kann ich tolerieren und das nicht. Dass also da eine Disbalance, eine Machtdisbalance schon in der Vorwegnahme ist. Sonst würde die Toleranz nie entstehen. Und dann habe ich mich also weit von dem Begriff entfernt. Ich toleriere überhaupt gar nichts. Und mir ist auch völlig wurscht, was irgendjemand anderes toleriert. Aber ich respektiere total viel.
Ja, klar, verstehe ich. Ja, das stimmt. Weil du gibst dem dann natürlich durch die Toleranz eine Bewertung. Ne?
Ja. Und in der Regel bewertest du es so, dass das, was du machst, cooler ist. Aber du kannst das andere tolerieren. Ja.
Ja.
Ja, Mensch, leider voll gut. Was für ein Haufen Gedankenimpulse. Ich habe mitgeschrieben, ich habe noch richtig was zum weiter nachdenken. Ich danke dir sehr, sehr für unser Gespräch.
Danke dir.
Gibt es noch was, was du sagen möchtest, so als abschließenden Satz, oder ist alles gesagt?
Es ist, glaube ich, alles gesagt. Also wie gesagt, einer meiner Lieblingssätze ist, unabhängig von der Verpackung sind wir alle wertvoll. Und es ist einfach so wichtig für die Zukunft, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Und dass wir uns gegenseitig mit sehr viel Respekt begegnen. Und wie gesagt, wir müssen uns nicht alle mögen. Ja, das ist auch, ich mag ja auch nicht jede Person, aber es ist so wichtig, trotzdem einen gewissen respektvollen Umgang zu wahren. Und das eben nicht nur, was ich oft so schade finde, das den Kindern, den kleinen Kids weiterzugeben, sondern eben auch weiter im Erwachsenenalter weiterzuführen und vor allem andere Menschen nicht zu verletzen und zu beleidigen.
Ja, danke schön. Das wollen wir kultivieren. Ja. Das sehe ich aus. Und ich freue mich total, dass möglichst viele Leute hören, was du dazu sagen hast. Und ich bin ganz gespannt. Ich beobachte dich und guck mir an, was deine Masterclass für tolle Diamanten hervorbringt.
Ja.
Ich danke dir für unser Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Dankeschön.
Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Sprache ist eine Handlung. Zweitens, schaffe dir deine eigene Bühne. Und drittens, unabhängig von der Verpackung, sind wir alle wertvoll. Du findest Laila in den Shownotes. Da ist der Link zu ihrem LinkedIn-Profil und natürlich die Links zu all den Sachen, über die wir gesprochen haben. Jetzt teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.